Willkommen zu BET Energie Weiterdenken, dem Podcast rund um die Zukunft der Energiewirtschaft.
Hier sprechen wir über Trends, Herausforderungen und Ideen aus der Energiewirtschaft. Verständlich, offen und mit unterschiedlichen Perspektiven.
Ich bin Sören.
Und ich bin Lukas. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es darum, was in Sachen Energiepolitik 2026 auf uns zukommt.
Das wird spannend und wir freuen uns insbesondere, dass wir dich dabei haben, Alex, Dr. Alexander Cox, Geschäftsführer von der BET Consulting. Und heute sprechen wir übers Energiewendemonitoring. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Ich habe es eben gerade kurz verraten. Wir möchten heute euch auf den aktuellen Stand bringen und diskutieren, was ist 2026 energiepolitisch alles so zu erwarten. Welche Weichen wurden 2025 gestellt von der neuen Bundesregierung? Natürlich noch viel wichtiger, wie geht's jetzt weiter? Worauf müssen sich alle Akteure in der Energieversorgung einstellen?
Insbesondere das vom BMWE in Auftrag gegebene Monitoring zum Stand der Energiewende wurde im Sommer und Herbst 2025 kontrovers und auch intensiv diskutiert. Zu diesem Thema haben wir uns heute kompetente Verstärkung geholt.
Genau, Alex, du hast letztes Jahr ja die Chance gehabt, für uns das Energiewende-Monitoring mitverantworten zu dürfen. Gemeinsam haben wir es mit dem EWI angefertigt. Wir sind sehr gespannt, was du mitgebracht hast an Ergebnissen, an Impulsen, auch an Einschätzungen, was passiert, was nicht passiert. Und wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch auf das Gespräch und vor allem auf dieses tolle neue Format.
Perfekt. Dann würde ich sagen, wir starten mal mit einer etwas provokanten These, die wir viel gelesen haben, als das Energiewende-Monitoring angefertigt wurde, auch im Wesentlichen im Vorhinein. Und zwar, jetzt wird die Energiewende zurückgedreht. Da wollen wir nach und nach mal drüber sprechen, wie da so deine Einschätzung zu ist. Gehen wir etwas tiefer in die Thematik ein. Das Energiewende-Monitoring ist 4 Monate ungefähr alt, wurde im September vorgestellt, ist Basis für viele Novellen, die jetzt auch folgen. Für die, die jetzt gar keine Zeit hatten, ich glaube 259 Seiten ist es gewesen, kannst du nochmal kurz zusammenfassen, was habt ihr gemacht, was ist rausgekommen und was sind so die wesentlichen Erkenntnisse?
Ja klar, gerne. Also erstmal vorweggeschickt, nein, es wird hier nichts zurückgedreht. Es ist nicht der Rückfall ins fossile Zeitalter. Die Kernbotschaft ist, wir müssen es ein bisschen intelligenter machen. Es gibt ja dieses energiewirtschaftliche Zieldreieck aus Wirtschaftlichkeit, Klimaschutz und Zuverlässigkeit. Und in diesem Dreieck, da müssen wir darauf achten, dass diese 3 Ziele wieder ein bisschen mehr in die Balance geraten. Das heißt, wir müssen weiter Gas geben beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir müssen es aber ein bisschen intelligenter machen im Sinne dessen, dass wir ein bisschen mehr auf die Kosten achten müssen. Wir haben viele 100 Milliarden Investitionsvolumen vor uns. Und wenn man da nur ein paar Prozent spart, ist das schon sehr viel Geld. Und da haben wir eine ganze Reihe von Handlungsoptionen und Hebel aufgezeigt, wo man Geld einsparen kann, ohne das Klimaziel aus dem Auge zu verlieren.
Also die Klimaziele bleiben bestehen, deiner Ansicht nach?
Die bleiben auf jeden Fall bestehen, nicht nur meiner Ansicht nach. Das wurde auch vom Auftraggeber, vom Wirtschaftsministerium zu keinem Zeitpunkt in Frage gestellt.
Kannst du uns so ein bisschen durchführen, als das Gutachten veröffentlicht wurde, gab es ja verschiedenste Reaktionen in der Branche selbst von Fachexpertinnen und Fachexperten, von Populärmedien. Wie ist es grundsätzlich angekommen? Es gab auch Kritik sicher. Was waren da so die Hauptpunkte?
Ja, das ging ja nicht erst los, als wir es veröffentlicht hatten, Anfang September. Das ging ja schon von Anfang an los. Wir haben Ende Juni den Auftrag bekommen, hatten dann 2 Monate Zeit, das Gutachten zu bearbeiten. Und schon in der Zeit, bevor auch nur irgendein Zwischenbericht veröffentlicht wurde, wurde schon dagegen geschossen. Es wurde gemutmaßt, das ist eben die Grundlage für die neue Regierung, hier kräftig auf die Bremse zu treten. Und es wurden sogar schon Gegengutachten in Auftrag gegeben, gegen unser Gutachten, was noch gar nicht draußen war. Also total wilde Zeit, das zeigt, wie aufmerksam die Branche das Ganze beobachtet hat, den Prozess auch beobachtet hat, wie nervös der ein oder andere war. Und ich glaube, am Ende, als das Gutachten dann veröffentlicht war, hat die ganze Branche gesehen, dass das war solide Arbeit. Es war ja auch erstmal eine Bestandsaufnahme. Wir haben ja jetzt hier nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Der erste Teil war eine Meta-Analyse, wo wir uns also Studiengutachten der letzten Jahre angeguckt haben, was also andere rausgefunden hatten. Und dabei haben wir eben bewusst darauf geachtet, die gesamte Bandbreite der Studien zu berücksichtigen, um wirklich eine objektive Basis zu schaffen, um davon dann Handlungsoptionen abzuleiten, wie wir bei Beibehaltung von Versorgungszuverlässigkeitszielen, Klimaschutzzielen Kosten sparen können. Das ist im Prinzip die Botschaft.
Und Alex, da vielleicht nochmal eine persönliche Frage. Wie bist du denn mit dem Druck umgegangen? Und wir hatten ja nochmal ein Revival von Corona. Wie war es dann auch für dich, spontan einzuspringen, als du dann nach Berlin durftest und neben der Wirtschaftsministerin am Podium stehen durftest?
Ja, das war schon cool. Vielleicht erstmal so im Prozess, diese 2 Monate der Bearbeitung über die Sommerzeit, da waren ja von EWI und BET über 10 Leute involviert. Da musste man auch den einen oder anderen Urlaub schieben. Das war schon wirklich intensive Zeit. Und da half es einfach auch, nicht jeden Tag irgendwie auf LinkedIn zu gucken, was wieder jemand da an Parolen durch die Medien gehauen hat, sondern sich auf die Arbeit zu konzentrieren und wirklich einen guten Bericht zu machen. Und in der Tat, ich bin dann bei der Pressekonferenz Mitte September, als dieses Gutachten vorgestellt wurde, kurzfristig eingesprungen. Wir hatten das eigentlich anders gedacht. Ralf Kremp, der Projektleiter von BET war vom Monitoringbericht und auch Leiter unseres Büro in Berlin, der war eigentlich vorgesehen, auf der Pressekonferenz in Berlin den Bericht neben dem Philipp Kienscher vom EWI vorzustellen. Das war montags, ich weiß nicht, 13. September oder so. Und sonntags mittags, ich wollte gerade auf mein Rennrad steigen, bekomme ich eine SMS von ihm, ohne Scheiß. Er sagt, oh du Alex, irgendwie, ich fühle mich nicht so gut. Dann habe ich ihm nur kurz zurückgeschrieben, soll ich mal sicherheitshalber einen Flug buchen? Und dann meinte er, ja. Ja, und dann habe ich einen Koffer gepackt und habe mich nochmal eingelesen ins Gutachten. Das war ja dann doch 2-3 Wochen her, da ich das letzte Mal reingeguckt habe. Bin nach Berlin geflogen, war pünktlich am Sonntagabend zur Vorbesprechung mit der Ministerin in Berlin. Am späteren Abend haben mich dann die Kollegen nochmal ein bisschen ins Kreuzverhör genommen, vorbereitet, was von der Presse an möglichen Fragen kommen konnte. Ja, und dann war ich froh, als ich um 9 Uhr im Hotelzimmer ein Fläschchen Bier aufmachen konnte und wenigstens die 2. Halbzeit vom Basketballfinale mir noch angucken konnte, wo die deutsche Mannschaft ja dann gewonnen hat.
Ja, ich erinnere mich, als dann auf einmal sonntags, mittags Terminabstimmung vor abends auch bei uns im Projektteam rund gingen und jeder dann auch gesagt hat, komm, die 1,5 Stunden müssen wir uns nochmal nehmen, um uns gemeinsam zu briefen. Das ist jetzt ja schon ein bisschen her. Jetzt stellen sich natürlich alle die Frage, was passiert jetzt mit den Ergebnissen? Wir haben jetzt schon eine Novelle gesehen, das Energiewirtschaftsgesetz jetzt im Dezember. Und grundsätzlich ist im Gutachten ja eine ganze Menge, das heißt mal empfohlen, Handlungsoptionen, wo man sagt, so kriegen wir die Kosten auch besser in den Griff bei gleichzeitiger Erreichung der Klimaziele. Im Prinzip, ich würde mal sagen, es ist ja implizit eine Art kleiner Fahrplan. Wie schätzt du das ein? Ist es der so klare Fahrplan? Was darf die Branche jetzt erwarten? Was passiert jetzt im neuen Jahr mit den Erkenntnissen?
Also erstmal, unser Anspruch war es jetzt nicht, irgendwie einen Fahrplan für die Politik aufzuschreiben. Das maßen wir uns gar nicht an. Wir haben es bewusst auch Handlungsoptionen genannt und nicht Handlungsempfehlungen, weil viele Entscheidungen natürlich auch politischer Natur sind. Zum Beispiel zum Thema Wasserstoff. Da haben wir gezeigt, der billigste Weg, Wasserstoff nach Deutschland zu bekommen, ist ziemlich sicher über Pipelines aus Nordafrika oder aus Spanien. Die Frage aber, wie viel Wasserstoff, grünen Wasserstoff wir zukünftig selber in Deutschland produzieren wollen, hat natürlich auch mit Resilienz zu tun, mit Abhängigkeit oder Unabhängigkeit von anderen Ländern. Und das ist eine politische Frage, eine von denen, die wir an die Politik zurückgespielt haben, gesagt haben, hey, das müsst ihr entscheiden. Was hat die Politik daraus gemacht? Am Tag der Veröffentlichung des Gutachtens hat Frau Reiche ja auch ihren 10-Punkte-Plan veröffentlicht. Den finde ich erstmal gut. Da geht vieles auf das Monitoring zurück. Nicht alles, aber das ist auch ihr gutes Recht zu sagen, den einen oder anderen Punkt, den packe ich noch mit rein, den nehme ich mit auf meine Agenda. So, und dann muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Dann ist es ein bisschen ins Stocken gekommen. Also es gibt den 10-Punkte-Plan. Ich nehme ihr auch voll ab, dass sie in die Richtung voll weiter marschieren will. Aber so in Richtung Umsetzung, Gesetze, Verordnungen, selbst die Ausschreibung unserer Reservekraftwerke, das geht alles sehr zäh weiter. Und natürlich habe ich Verständnis dafür, dass politische Entscheidungsprozesse dauern, die Abstimmung allein in der Partei, mit dem Koalitionspartner, mit der EU, das dauert alles. Aber dass da bisher so wenig passiert ist, bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
Und du sagst es gerade, politische auch Meinungsbildungsprozess ist dann doch länger vielleicht als gehofft. Es ist ja angekündigt, dass in den nächsten Monaten was kommen wird. Gibt es da schon Punkte, wo du sagst, das ist relativ safe, das wird relativ sicher so umgesetzt werden?
Also ich bin der persönlichen Überzeugung und nehme das auch der Regierung ab, dass sie das Thema mit der Versorgungssicherheit sehr ernst nehmen. Wir brauchen kurzfristig die Ausschreibung der jetzt erstmal 10 Gigawatt an Backup-Kapazität, an Backup-Kraftwerken. Zum einen natürlich aus Versorgungssicherheitsgesichtspunkten, aber auch aus Klimaschutzgesichtspunkten. Wir haben im Moment immer noch jede Menge Braunkohlekraftwerke in Deutschland laufen. In NRW wollen wir 2030 aussteigen aus der Braunkohle. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir nicht einen Ersatz an flexiblen Kraftwerken da haben. Und von daher, also hoffe ich drauf und glaube auch, dass da was passiert. Jetzt ist das allerdings immer Monat für Monat wird es immer, heißt es immer, in 3 Monaten kommt's. Das hören wir jetzt seit September. Ich bin mal gespannt, erwarte aber ganz klar, dass da jetzt was vorangeht. Ein zweites großes Handlungsfeld ist das Thema Förderung der Erneuerbaren, des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren. Da haben wir auch gezeigt, dass der Hebel, wie viel EE kann ich mit wie viel Geld fördern, für verschiedene Technologien sehr unterschiedlich ist, da vielleicht Schwerpunkte zu setzen. Und dritter Punkt, die Umsetzung der europäischen Vorgaben, die Förderung auf diese CFDs, das sind Contracts for Differences, umzustellen. Das heißt also, heute ist das System so, die Erneuerbaren bekommen eine garantierte Vergütung und können von einer Upside profitieren, wenn die Marktpreise höher sind. Und das neue Regime soll sagen, wenn dann aber mal die Marktpreise sehr hoch steigen, dann musst du auch ein bisschen abgeben dafür, dass du nach unten abgesichert bist. Und das ist auch fair und europaweit Konsens, das gilt es umzusetzen.
Jetzt gibt es ja einige Sachen, wo dann, glaube ich, die Branche auch ziemlich gut Konsens hat, auch mit der Politik. Thema Digitalisierung muss noch beschleunigt werden, Netze besser auslasten und so weiter. Gibt es aus deiner Sicht dann auch Punkte, die noch sehr kontrovers diskutiert werden, wo auch noch nicht absehbar ist, in welche Richtung wird es entschieden? Du hast ja eben gesagt, politische Entscheidungen müssen getroffen werden, aber wo du sagst, da haben wir noch nicht so ein ganz klares Bild, da ist noch die Unsicherheit am größten für die Branche?
Ja, wir haben ja in einem Punkt, oder eine Kernerkenntnis des Monitorings ist ja auch, die Welt ist nun mal ziemlich komplex und kompliziert und die einfachen Lösungen sind oft nicht die richtigen. Und wir haben gezeigt, dass der systemische Ansatz, also alles zusammendenken, da ist Potenzial drin. Und Beispiel, Förderung Erneuerbare und Netz synchronisieren. Das heißt also, die Erneuerbare nicht einfach auf Teufel komm raus irgendwo bauen lassen, sondern zu gucken, an welchen Stellen sie im Netz möglichst wenig Schaden oder Zusatzkosten verursachen oder wo sie vielleicht Erneuerbare, aber auch Batteriespeicher dem Netz helfen können. Und an der Schnittstelle zwischen Netz und Anlagen, sage ich mal, da wird noch sehr gerungen, weil es kompliziert ist, weil es auch von Partikularinteressen getrieben ist. Die Erneuerbaren wollen natürlich erstmal keinerlei Einschränkungen im Betrieb haben. Der Batteriespeicher will auch, dass er bis zur letzten Sekunde rauf oder runter gejagt werden kann, wie er will. Marktgetrieben, von Marktpreisen getrieben. Und der Netzbetreiber sagt, nee, du musst mir am besten 2 Tage vorher sagen, wie du fährst, damit ich meinen Netzbetrieb planen kann. So, und ich hoffe, dass da die Positionen sich mal ein bisschen annähern. Wir als BET begleiten auch die ein oder andere Diskussion in der Richtung und da geht es auch nur im Miteinander dazu, den richtigen Lösungen zu finden.
Du hast eben schon das Thema Wasserstoff angesprochen. Ich finde, da ist ja auch eine spannende Abbildung aus dem Monitoring-Bericht, wo mal aufgezeigt wird, wie weit liegen eigentlich Studien, auch aktuelle Studien auseinander, Wasserstoffbedarfe 2045, Riesenunsicherheit. Glaubst du, da bekommen wir jetzt durch politische Entscheidungen mehr Sicherheit rein, wo die Wasserstoffwelt in Deutschland sich hin entwickeln soll?
Das ist sicherlich ein Feld, wo wir auf weitere Entscheidungen der Politik warten. Wasserstoff war vor ein paar Jahren, wurde es gesagt, war der Champagner der Energiewirtschaft, also wirklich nur das Premiumprodukt, was man ganz gezielt einsetzen sollte. Dann wurde zwischendurch gehypt als der Heilsbringer und manche Leute stellten sich schon vor, dass zukünftig durch alle Erdgasnetze, also die Netze, wo heute CH4 durchfließt, zukünftig Wasserstoff fließt. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Wir müssen in Zukunft realistischer gucken, wo macht Wasserstoff Sinn, aber wo macht er auch nicht Sinn. Und wir müssen Cases schaffen, auch Anreize schaffen, dass der Wasserstoffhochlauf von der Nachfrageseite her passiert. Zum Beispiel in der Stahlbranche Anreize schaffen, Qualitätsanforderungen auch auf der Abnehmerseite, zum Beispiel bei der Bahn, wenn Schienen ausgeschrieben werden, sondern das muss jetzt alles grüner Stahl sein. Dadurch eine Nachfrage und eine Zahlungsbereitschaft schaffen für diesen qualitativ hochwertigeren Stahl, den ökologisch guten Stahl. um dadurch die Wasserstoffwelt ins Laufen zu bekommen. Also wir bauen ja auch gerade das Kernnetz aus. Die ersten 400 Kilometer sind, glaube ich, der Opal, werden gerade befüllt. Also das wird nicht zurückgedreht, aber die Cases muss man auch da mit ein bisschen mehr Spitzenbleistift rechnen und realistischer bewerten.
Aber Alex, da vielleicht mal eine Nachfrage. Können wir uns das denn leisten? Ist das für uns als Deutschland bezahlbar? Ist das für die Menschen bezahlbar? Wie stellst du dir das vor?
Also wir müssen uns erstmal ehrlich machen, die Transformation kostet Geld. Wir können nicht sagen, Sonne und Wind schicken keine Rechnungen, also wird alles zukünftig easy. Wir müssen aus systemischer Sicht drauf gucken und uns ehrlich machen, es kostet Geld. Es kostet bis 2045 viele 100 Milliarden Euro an Geld. Und wir müssen eben klären, wer soll das bezahlen? Wir sehen aktuell, die Endkunden, sowohl privat als auch industriell, sind an ihrer Belastungsgrenze. Wir schießen auch aus dem Bundeshaushalt jedes Jahr über die verschiedenen Kanäle bis zu 30 Milliarden ins System rein. Und das ist ein weiterer Grund zu sagen, wir müssen viel verantwortungsvoller mit dem Geld umgehen und auch um die Abwanderung der Industrie nicht weiter voranzutreiben, hier gucken, dass die Endkundenpreise auch auf einem verträglichen Maß bleiben.
Okay, verstanden. Und was glaubst du denn, wird dieses Jahr anders als letztes Jahr? Monitoring war letztes Jahr, Bestandsaufnahme, Handlungsempfehlungen etc. Was passiert jetzt konkret dieses Jahr 2026 für die Unternehmen in der Energiewirtschaft?
Also alle gucken natürlich gebannt nach Berlin, was die Politik jetzt entscheidet und in Gesetzestexte gießt. Ich bin aber überzeugt, die grobe Richtung ist klar und wir müssen eben nicht warten, bis die ganzen Gesetze da sind und Verordnungen und die Unternehmen getrieben werden von der Politik. Man sollte ja vor die Welle kommen und Themen wie Wirtschaftlichkeit, Effizienz natürlich auf jeden Fall vorantreiben. Da gehört auch ganz klar Digitalisierung zu, ein ganz großer Hebel zur Effizienzsteigerung in den Unternehmen. Vom Netzbetreiber über die Handelsunternehmen, Vertriebe. Also das ist absolut no regret. Zweitens, wir müssen uns über neue Finanzierungsmodelle Gedanken machen. Die Energieversorger sind finanziell nicht am Ende, aber die Möglichkeiten sind sehr weit ausgereizt. Eigenkapital ist nicht mehr da. Fremdkapital auf dem klassischen Wege zu bekommen, wird auch immer schwieriger. Das heißt, hier sind neue Finanzierungsmodelle mit Finanzierungspartnern gefragt. Ja, und dann muss man die Systeme auch nicht so nebeneinander planen. Wir in der Vergangenheit haben wir uns erstmal über das Stromsystem Gedanken gemacht, dann haben wir Gas geplant, dann haben wir uns über Wärme Gedanken gemacht. Das müssen wir in Zukunft viel vernetzter, integrierter planen und eben die Synergien zwischen diesen verschiedenen Sektoren nutzen. Und ich glaube, damit sollte man sofort starten. Da muss man nicht warten, bis man das vorgeschrieben bekommt.
Aber das ist ja ein spannender Punkt. Und ich stimme dir da inhaltlich aus volkswirtschaftlicher Sicht auch komplett zu, dass wir das gemeinschaftlich, systemisch denken müssen und planen müssen. Aber jetzt aus Unternehmenssicht, wer macht das denn? Wer stellt denn sicher, dass die Unternehmen der Gasversorgungswirtschaft mit der Stromwirtschaft mit zusammenarbeiten und das systemisch denken, systemisch planen? Brauchst du da nicht den guten König, der sagt jetzt alle rechts rum? Was sind da deine Gedanken? Das fände ich jetzt spannend.
Ja, das Schöne ist ja, dass vor Ort die Energiewende ja durch die Regionalversorger und vor allen Dingen die Stadtwerke getrieben werden muss. Und die Stadtwerke haben ja oft alle Energieträger in einer Hand. Das heißt, da muss nicht ein Gasversorger mit einem Stromversorger reden. Das ist ja sehr oft dasselbe Unternehmen. Klar, wir haben das Unbundling, wir haben ein Vertriebsunternehmen, eine Vertriebsgesellschaft und eine Netzgesellschaft unter dem Dach einer Holding. Aber da gibt es schon Möglichkeiten, dass die sich abstimmen und schlaue Lösungen gemeinsam vorantreiben.
Nun weißt du ja, dass mich oft die Gespräche mit unseren Kunden aus der Industriewirtschaft umtreiben, ne? Und die stehen natürlich auch vor wirklichen Herausforderungen, jetzt mal abseits von unserer Kernkundschaft und Kernpartnern aus der Energieversorgerlandschaft, passiert ja auch auf der Industrieseite viel. Was sind da die Dinge, wo du glaubst, passiert am meisten? Was sollte man da als erstes am besten angehen? Und wo geht da die Reise hin 2026?
Also ich sehe auf Industrieunternehmensseite wirklich noch Potenzial, das Thema Eigenversorgung auch in Form von erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. über PV-Anlagen auf den Hallendächern in der Freifläche neben dem Standort. Und beim Thema Flexibilisierung können natürlich die Industrieunternehmen einen riesen Beitrag leisten. Flexibilisierung ist eine der zentralen Herausforderungen. Wir sehen in Zukunft immer öfter volatile Preise, volatiles Erzeugungssystem. Wir haben Phasen, da kommt uns der Strom aus den Ohren raus und an anderen Phasen in den Dunkelflauten fehlt er uns. Und wenn wir da alle zusammen besser darauf reagieren können und auch die Industrie eben ihre Prozesse daran anpassen kann, dann können sie nicht nur einen Beitrag zur Transformation der Energiesysteme liefern, sondern können auch kostengünstigen Strom in Zukunft beziehen.
Jetzt kommen wir leider schon Richtung Zielgeraden. Ich möchte nochmal auf die Eingangsthese kommen, an die ich natürlich selber nicht geglaubt habe. Wir drehen alles zurück. Ich habe auch verstanden, so ist es nicht. Aber wie ist es dann? Also die Energiewende wird sich verändern. Wie wird sie sich verändern? Beschleunigt eher nicht? Bleibt es alles gleich? Was würdest du mit die Energiewende wird ergänzen?
Die Energiewende wird weitergehen.
Das ist schon mal gut.
Zweitens, jeder, der sagt, oh, das geht mir im Moment ein bisschen zu schnell, dem würde ich sagen, so langsam, wie es jetzt geht, wird es wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr sein. Das heißt, es wird immer schneller werden. Und der Druck auch auf Effizienz in allen Geschäftsmodellen wird steigen. Und wer jetzt noch den Kopf in den Sand steckt und sagt, ach, das geht alles vorbei, ich glaube, der wird in Zukunft es nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwie das noch durch in Grundversorgungstarifen umzulegen oder sonst irgendwie das zu kaschieren, sondern da wird der nicht nur der Druck der Politik und des Regulierers, sondern einfach auch der Marktdruck steigen. Und da wird es wahrscheinlich auch zu einer gewissen Konsolidierung der Marktakteure kommen.
Ja, ich finde auch, dass wir schon in eine Phase eingebogen sind, wo sich alle Akteure ehrlicher machen bezüglich der Kostenseite, dass sowohl die Unternehmen selber es lauter sagen, dass es was kostet, als auch die Politik verstanden hat, okay, dass die Transformation kostet Geld, die kommt nicht umsonst, die hat Systemkosten, die man nicht einfach nur bezahlt aus der Portokasse. Und das ist, glaube ich, was schon eine Veränderung ist. Und gleichermaßen haben wir ja als Deutschland auch ein gewisses Pfund, was in Deutschland diese Transformation, weswegen wir sie machen, ja mit sich bringt. Und was glaubst du, Alex, ist aus energiewirtschaftlicher Sicht das große Pfund, was Deutschland hat?
Ich glaube, das Pfund ist, wir leisten uns ja schon seit bestimmt 2 Jahrzehnten ein sehr kompliziertes System, auch zur Förderung der Erneuerbaren mit dem Unbundling, den verschiedenen Marktrollen, was so seinesgleichen in der Welt nicht 1:1 wiederfindet. Das Handling dieser Komplexität bringt uns allerdings schon, glaube ich, in eine Pole Position, tatsächlich die Herausforderung der Zukunft zu meistern. Ich glaube, es fehlt auch nicht an Erkenntnis, an Studien, an Gutachten, auch wenn wir sicherlich gerne nochmal eines schreiben. Erkenntnis ist da, wir müssen umsetzen. Und da kommt das Aber bei der ganzen Kompetenz, die Komplexität konzeptionell zu beherrschen, leidet es bei uns an der Umsetzung, an den langen Umsetzungsschritten in der Genehmigung, in den Unternehmen selber. Da müssen wir alle besser werden und ansetzen. Und dann schaffen wir das auch.
Das ist doch ein positives Schlussstatement. Und ich glaube, das finde ich mal wieder interessant, auch in unserem Job, bei dem absoluten Großteil der Probleme, auf die wir irgendwie stoßen, liegt es entweder an fehlender Kommunikation oder an Execution. Man dreht sich zu lange um, wie machen wir es, wie fangen wir an und so weiter und setzt aber nicht wirklich um. Insofern, Alex, vielen, vielen Dank für die Einblicke, thematisch, aber auch so ein bisschen inhaltlich. Wie ist es entstanden? Wie war die Drucksituation? Wir freuen uns total, dass du dabei warst und dass du mit uns hier über das Monitoring gesprochen hast.
Mega, es hat Spaß gemacht und hat uns, glaube ich, auch viele Einblicke gegeben und auch zum Weiterdenken, wie der Titel auch ist, angeregt.
Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht. Ein tolles Format, weiterhin viel Erfolg euch dabei und ich werde regelmäßig reinhören.
Sehr schön. Dann sind wir am Abschluss. Das war die erste Folge unseres Podcasts BT Energie Weiterdenken.
Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne in eurem Netzwerk.
Alle weiterführenden Infos findet ihr, und das wollte ich immer schon mal sagen, in den Shownotes.
Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.